SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon begrüßt Sie Fabian Elsässer. Guten Tag. Kühlschränke, die merken, dass keine Milch mehr da ist und dann von selbst welche nachbestellen. Computerprogramme, die Werbetexte schreiben oder mal eben einen Termin beim Friseur machen können. Und zwar telefonisch und dann auch noch so, dass der Friseur gar nicht merkt, dass da nur ein Computer am Telefon ist. Das ist eben nicht mehr Science Fiction, sondern technisch heute schon möglich. Können wir die Technik beherrschen oder macht sich dieses ganze Zeug irgendwann selbstständig? Was sind die Chancen und Gefahren von künstlicher Intelligenz? Darüber sprechen wir heute mit dem Autor und Informationswissenschaftler Holger Volland. Sein aktuelles Buch heißt Die kreative Macht der Maschinen. Und Holger Volland ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen bei Tandem.
Hallo, schönen guten Tag, Herr Elsässer.
Herr Volland, mal als praktisches Beispiel. Wann hatten Sie zuletzt mit künstlicher Intelligenz zu tun?
Ja, eigentlich müssten Sie die Frage ganz anders stellen. Wann hatte ich das letzte Mal nicht mit künstlicher Intelligenz zu tun? Ich bin mit dem Zug zum Studio gefahren, da habe ich Zeitung gelesen, da war ein Wetterbericht drin und es waren Börsennachrichten drin. Die Chancen sind gut, dass die von einer KI von der Firma Wordsmith geschrieben wurden. Ich habe ein Lied gehört, das heißt Break Free und ist von Taryn. Und auch das wurde von einer künstlichen Intelligenz geschrieben. Dann bin ich mit dem Taxi weitergefahren. Im Taxi sorgt im Navigationssystem der sogenannte Dijkstra-Algorithmus dafür, dass wir schnell von A nach B kommen. Ich habe da noch ein Selfie gemacht hier vorm Studio, um zu zeigen, was ich gerade so tue. Und dieses Selfie wurde mit meinem Smartphone gemacht und die Lächelerkennung in meinem Smartphone ist auch ein Algorithmus. Und wenn ich das Ganze jetzt noch bei Facebook hochladen würde, dann sind ganz viele Algorithmen unterwegs, um dieses Foto nach verschiedenen Dingen zu untersuchen. Also, es gibt viele, viele Anwendungen, die mittlerweile Standard geworden sind. Und eins ist sicher, keiner kann mehr sagen, dass er mit künstlicher Intelligenz nichts mehr zu tun hat.
Auch wenn er es vielleicht gar nicht merkt, ne?
Genau.
Der Fahrer war aber noch echt im Taxi.
Der Fahrer war noch echt im Taxi, aber auch daran wird gearbeitet.
Darüber sprechen wir gleich nach der ersten Musik, denn auch die dreht sich heute weitestgehend um Roboter, auch in der Popmusik ein immer wiederkehrendes Thema. In diesem Fall zum Beispiel für den britischen Sänger Grant Nicholas mit dem Titel Robots.
Watching the buildings get high.
SWR 2 Tandem, die Macht der Maschinen, das ist heute unser Thema und unser Gesprächspartner ist Holger Volland, Informationswissenschaftler, Autor, Experte für künstliche Intelligenz. Herr Volland, beim Stichwort künstliche Intelligenz, da sagen ja sicherlich viele, ja, interessiert mich, ich habe mich sogar schon damit beschäftigt. Es gibt aber wahrscheinlich auch das Gegenteil, nämlich Leute, die sagen, davon verstehe ich nichts und das betrifft mich auch gar nicht. Wobei Sie ja gerade schon gezeigt haben, dass das gar nicht sein kann. Also mit welchem Typ haben Sie es denn häufiger zu tun?
Also am meisten zu tun habe ich mit meiner Familie und meine Familie ist zweigeteilt. Meine Mutter ist der Meinung, dass künstliche Intelligenz sie nicht wirklich was angeht und mein Vater ist der Meinung, dass künstliche Intelligenz überall um uns herum ist und dass das ein sehr spannendes Entwicklungsfeld ist. Insofern bin ich da von beiden Polen geprägt und ich versuche mit beiden Sorten von Menschen natürlich ins Gespräch zu kommen, denn ich glaube, das ist momentan an der Stelle in der Geschichte, in der wir jetzt gerade sind, in der künstliche Intelligenz wirklich sehr, sehr viel Bedeutung in unserem Leben bekommt, ist es ganz wichtig, dass wir miteinander reden, dass wir schauen, wo steckt denn überhaupt künstliche Intelligenz drin? Was wollen wir denn überhaupt an Entwicklung haben? Wovor müssen wir warnen? Was sind Entwicklungen, die sehr zum Guten sind, die ganz toll sind? Und da hilft es natürlich enorm, auf jede dieser Seiten zu hören und mit allen Leuten zu sprechen.
Mal abgesehen von Ihrer Familie, überwiegen da eher die Ignoranten oder ich sag mal die Ignorierer, Ignoranten klingt so hart, oder eher die interessiert sind. Ich meine, sie bewegen sich ja in kreativen Branchen. Ich würde eher tippen, das ist dann eher die Mehrzahl, sind eher diejenigen, die sich dafür interessieren.
Jein, also ich bewege mich ja sehr auch im kulturellen Umfeld. Ich arbeite ja bei der Frankfurter Buchmesse und gerade im Kulturbereich ist mir aufgefallen, dass viele Leute künstliche Intelligenz gar nicht so ignorieren, aber große Angst davor haben. Da wird künstliche Intelligenz gleichgesetzt mit Robotern, mit Drohnen, mit autonomen Waffensystemen. Und es gibt ein sehr diffuses Bild davon, was künstliche Intelligenz ist. Und vor diesem diffusen Bild haben viele Leute Angst, weil sie eben nicht wissen, was kommt auf sie zu. Also die Ignoranten werden immer immer weniger, denn das Thema KI ist natürlich mittlerweile in aller Munde und wir finden es in jeder Zeitung, meistens leider natürlich mit negativen Headlines momentan.
Sie sagen leider, sehen Sie sich als einen Fürsprecher der künstlichen Intelligenz?
Ja, mein Verlag hätte sich sehr gewünscht, dass ich eine ganz klare Stellung beziehe und entweder der KI-Feind bin und sagt, das wird uns alle umbringen, oder der KI-Freund, der sagt, KI rettet unser aller Leben. Tatsächlich bin ich in der Mitte und ich bin aus gutem Grund in der Mitte. KI ist so etwas wie Strom. Strom können Sie nutzen, um jemanden einen Schlag zu verpassen, und Strom können Sie nutzen, um Ihren Kühlschrank zu betreiben. Das eine tut weh und ist unangenehm und das andere ist sehr angenehm und hilft uns. Und genauso geht es auch mit der mit den Technologien rund um künstliche Intelligenz. Die haben natürlich gute Anwendungsfelder und sie haben Anwendungsfelder, die sehr zu unserem Schaden sein können.
Sehen Sie sich dann vielleicht als Aufklärer?
Ja, das könnten Sie so sagen, als Aufklärer oder vielleicht sogar als Vermittler. Das hört sich weniger dramatisch an, denn ich habe das große Glück, mich einerseits mit sehr vielen Technologieleuten, Technologieexperten von Unternehmen auch unterhalten zu können, die in der Regel keine bösen Menschen sind, sondern das sind Leute, die Spaß daran haben, was die Technik kann, die Spaß daran haben, neue Anwendungsfelder zu entwickeln. Und dann habe ich es eben mit Leuten zu tun, die von der Anwendungsseite oder aus dem Kulturbereich kommen, die damit noch nicht so viel am Hut haben. Und zwischen diesen beiden Welten Brücken zu bauen, das finde ich immer ganz spannend.
Apropos Spaß, es hat ja wahrscheinlich durchaus auch Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben, denke ich mir. Aber was hat Sie überhaupt dazu gebracht, dieses Buch, Die kreative Macht der Maschinen, zu schreiben? Gab es da so einen Aha-Moment?
Es gab tatsächlich einen Aha-Moment. Ich war vor 2,5 Jahren, im Oktober, stand ich in einer leeren Messehalle abends und es war der Vorabend der Frankfurter Buchmesse und wir haben dort eine neue Messe, wie Arts Plus, aufgemacht, und an so einem Vorabend von einer Messe ist in so einer Halle relativ wenig zu sehen. Es gibt ganz viel Aufbauarbeiten und überall hämmerte es und klopfte es und standen Kisten rum. Und plötzlich drückte mir so ein Lieferant ein großes Päckchen in die Hand und sagte, hey, das ist für die Bühne dahin, kannst du das mal hinbringen? Und das Päckchen war ein Bild. Und ich habe dieses Bild dann in diesen Bühnenbereich gebracht und war ziemlich neugierig. Also ich konnte nicht an mich halten und habe das natürlich ausgepackt. Und dieses Bild war ein Rembrandt.
Und ich hatte und den drückt man Ihnen so auf einer Messe in die Hand.
Das habe ich mir auch gedacht. Da drückt man mir einfach mal so ein Rembrandt in die Hand. Das hat man ja nicht so häufig, ne? Und es sah aus wie ein Rembrandt. Es roch ein bisschen anders, als man sich so einen Ölbildgeruch vorstellt. Es roch so ein bisschen nach Plastik, hatte aber einen ordentlichen Rahmen, und auch das Relief von diesem Bild, also als ob man mit Ölfarbe draufgemalt hätte, war echt. Natürlich wusste ich, dass es kein echter Rembrandt ist. Und das war für mich ein ganz gruseliges und spannendes Erlebnis gleichzeitig, denn in meinem Kopf fanden zwei verschiedene Filme statt. Der eine Film wusste, ich habe es hier mit einem Projekt zu tun, das heißt The Next Rembrandt, und das ist ein Rembrandt, der von einer künstlichen Intelligenz gemalt wurde. Das ist ein Porträt, und den jungen Mann, der da porträtiert ist, den gab es nie, den hat sich die KI auch ausgedacht. Und
also das Programm hat sich sozusagen aus einer Rembrandt-Analyse so den Stil von Rembrandt angeeignet, kann man das so sagen?
Genau, also das Programm hat, so ähnlich wie auch wir malen lernen, hat sich das Programm ganz viele Porträts von Rembrandt angesehen und wurde darauf programmiert, die typischen Merkmale eines Rembrandt-Porträts herauszufinden. Also wie malt er Licht und Schatten, wie malt er Augen, wie malt er einen Mund, wie malt er Haare. Und das hat diese KI gelernt und dann eben im Rahmen dieses Projektes jetzt ein Porträt geschaffen, einen jungen Mann, The Next Rembrandt heißt das. Und dieser junge Mann sieht echt aus, als ob es von Rembrandt gemalt worden wäre, ist es aber nicht.
Nochmal eine Verständnisfrage. Also KI, das klingt für mich jetzt so überhaupt nicht greifbar. Da muss es doch noch ein Gerät geben, was dann also dieses Bild auch fertigt.
Das sind natürlich handelsübliche Computer erstmal, ne? Das vergessen wir immer, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, dass das einfach diese grauen, vernetzten Maschinen sind, die in großen Maschinenräumen stehen. Und auf diesen Rechnern laufen Programme, laufen Algorithmen, die zum Beispiel eben mittels maschinellem Lernen sich beibringen, wie man so einen Rembrandt malt. Ja. Dann ist das Bild aber natürlich erstmal einfach nur in diesen Rechnern als Idee. Um das aufs Papier, auf die Leinwand zu bringen, brauchen wir dann natürlich auch nochmal so etwas wie, also entweder Sie nehmen dann einen Roboter und drücken dem den Pinsel in die Hand. In diesem Fall war es aber anders. In diesem Fall hat man einen 3D-Drucker angeschlossen. Und dieser 3D-Drucker hat dann in vielen, vielen Schichten Plastikfarbe auf Leinwand aufgebracht, sodass das auch wirklich diesen Relief-Eindruck bekommt. Und so wurde dann dieser Rembrandt mit 3D-Technologie gedruckt.
Was hat Sie eigentlich so, Sie sagten gerade, es wäre faszinierend, aber auch gruselig gewesen. Was genau war da so gruselig?
Ja, das Gruselige waren tatsächlich diese beiden Geschichten in meinem Kopf. Ne? Das eine ist, ich weiß ganz genau, dass es hier ein künstliches Produkt und das andere ist, dieses Bild hat mit mir genau das gemacht, was Bilder, was Kunst mit uns macht. Es hat meine Emotionen geweckt. Dieser junge Mann, dieses Porträt war vor mir und ich war ehrfürchtig, der schien mich anzuschauen. Das Bild hat mit mir etwas getan und das fand ich eine ganz neue Dimension, dass etwas, was so einen sehr künstlerischen Eindruck macht, sich genauso verhält wie Kunst, aber eben nicht von Menschen stammt. Und das war tatsächlich auch die gruselige Komponente an dem Ganzen, dass etwas, was aus einer Maschine gefertigt wird, mit uns oder bei uns die gleichen Gefühle wecken kann, wie das auch Menschen können.
Beeindruckt von künstlicher Intelligenz am Beispiel des neuen Rembrandts. Unser Studiogast heute, Holger Volland in SWR 2 Tandem. Hier ist Liz Wright mit dem Titel My Heart.
My heart, my head, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I
am. My heart von Liz Wright. Sie hören SWR 2 Tandem, unser Thema heute, künstliche Intelligenz und die Macht der Maschinen. Und da kennt sich unser Studiogast Holger Volland sehr gut aus, was auch ein bisschen mit seinem Werdegang zwischen analoger und digitaler Welt zu tun hat. Herr Volland, Sie haben es vorhin ja schon mal angedeutet, es gibt bei Ihnen im Grunde zwei Fraktionen im Elternhaus, ne?
Ja, es gibt meine Mutter und es gibt meinen Vater. Meine Mutter ist Buchhändlerin und sorgte natürlich dafür, dass ich als kleines Kind schon immer Lesestoff hatte. Mir wurde endlos viel vorgelesen. Ich habe auch selber wahnsinnig viel gelesen und ich habe meine Mutter total gern in der Buchhandlung besucht, als ich ein Kind war. Denn so eine Buchhandlung für so ein Kind ist unglaublich. Da gab es all diese Bildbände mit wunderbaren Bildern, mit wunderbaren Geschichten drin. Und auf der anderen Seite habe ich einen Vater, der IT-Manager war und der mir eine graue Kiste nach der anderen hingestellt. Die war nämlich damals noch grau und ich hatte... Die ersten Computer. Ich hatte, als ich ein Kind war, hatte ich wirklich natürlich keine Großrechner dann zu Hause, sondern ich habe Lochkarten von meinem Vater geschenkt bekommen. Und er hat mir erklärt, wie Lochkarten funktionieren und wie sie dazu dienen, einen Computer zu programmieren. Später gab es dann einen C64-Computer und mit dem habe ich dann selber angefangen, natürlich auch Dinge zu machen, kreativ zu sein, Musik zu machen.
Also kann man sagen, so Neutechnik, Technologien, Erfindungen, das war für den jungen Holger immer etwas Positives.
Ja, also ich entdecke gern Dinge. Ich finde es wahnsinnig aufregend, neue Dinge zu entdecken und neue Inhalte auch zu entdecken. Insofern war das gar nicht so schlimm, dass meine Eltern ein bisschen stritten, was denn jetzt wichtiger sei, die Computer oder die Bücher, weil beides letztlich natürlich in neue Welten führen kann und zu neuen Erkenntnissen führen kann. Und dann erst macht das Leben ja Spaß, wenn man Neues lernt.
Um es ein bisschen zuzuspitzen, kann man sagen, dass der väterliche Einfluss sich dann doch durchgesetzt hat, weil Sie ja letzten Endes Informationswissenschaft studiert haben.
Ja, aber ich arbeite bei der Buchmesse. Also bis heute kämpfen beide kämpfen darum, wer größeren Einfluss hat. Nein, natürlich tun sie das nicht real. Aber tatsächlich haben beide einen sehr, sehr großen Einfluss auf mein Leben genommen. Und ich wandle auch immer zwischen diesen beiden Polen, Kultur auf der einen Seite und Technologie auf der anderen Seite hin und her.
Und Sie haben das ja wirklich, das Kunststück fertiggebracht, das auch auf der Buchmesse zu verbinden. Sie haben dort ein digitales Festival gegründet, das Sie vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Wollen Sie uns mal kurz erklären, was da so zu sehen ist? Also mal abgesehen von den Rembrandt-Bildern, die keine sind.
Genau. Das Festival heißt The Arts Plus und der Name ist Programm. Es geht darum, was kann man noch mit den Künsten machen, wenn man Kunst und Technologie zusammenbringt. Und im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel einen Roboterarm, der Kulturmanifeste geschrieben hat. Sowas kann man da sehen. Man kann Virtual Reality Welten sehen. Man kann Texte lesen, die von künstlicher Intelligenz angefertigt wurden. Und man kann aber auch diskutieren. Und zwar einerseits natürlich mit Kulturinstitutionen, die ganz oft neue Technologie auch toll finden und auch umarmen, die aber zum Beispiel gar nicht das Geld haben, um sich damit so auseinanderzusetzen, wie sie es eigentlich müssten. Und auf der anderen Seite natürlich mit Technologieunternehmen, die in den Kulturbereich eindringen und immer mehr dort tun und machen, dort aber ein bisschen wie Fremdkörper wahrgenommen werden. Und dieses Festival dient auch wieder dem Brückenbau, dient auch wieder dazu, diese beiden Welten ein bisschen miteinander bekannt zu machen und Leute miteinander bekannt zu machen.
Buchmesse heißt ja erstmal ein Geschäft mit den Worten. Und auch das ist ein Thema Ihres Buches, denn künstliche Intelligenz kann das Geschäft mit Worten verändern, oder?
Absolut. Und zwar in ganz vielerlei Hinsicht. Künstliche Intelligenz kann selber Worte erzeugen. Es gibt da spektakuläre Beispiele. Ich habe zwei unspektakuläre Beispiele vorhin schon mal ganz kurz genannt, nämlich KI, die Nachrichtentexte oder Wetterberichte schreibt. Aber künstliche Intelligenz kann auch Romane verfassen oder jetzt ganz kürzlich erst ein sogenanntes Fanfiction-Buch, also ein Harry Potter-Roman, eine Fortsetzung der Harry Potter-Geschichte, die von einer KI geschrieben wurde, die eben gelernt hat, wie schreibt J.K. Rowling die Harry Potter-Geschichten.
Aber damit nimmt man noch den ganzen Fans, die großen Spaß dran hatten, diese Bücher eben selber sich auszudenken, den nimmt man doch quasi ihr Betätigungsfeld.
Ja, das Tolle ist, in diesem Fall waren es tatsächlich Fans, die KI dazu programmiert haben, das zu machen. Also das ist einfach eine neue Stufe des Fantums. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt so viele Harry Potter Fans, die lassen sich nicht dadurch beirren.
Aber das heißt ja doch, es sind immer noch Algorithmen, die der Mensch programmiert.
Also es sind immer noch Algorithmen, die der Mensch programmiert, genau. Das ist ja eine Gefahr, die von ganz vielen Leuten gesehen wird oder vor der viele Leute sich ängstigen, dass Algorithmen oder dass künstliche Intelligenz vollkommen autonom wird, dass sie Entscheidungen trifft, was sie selbst tut und wo sie es selbst tut und diese Entscheidungen auch über die Köpfe von Menschen hinweg trifft. Und solch eine Art von künstlicher Intelligenz, eine sogenannte starke KI, haben wir noch gar nicht. Also die Wissenschaft streitet sich gerade darüber, wann denn der Zeitpunkt sein wird, dass solche starke KI auftaucht. Es gibt nur ganz wenige, die davon ausgehen, dass sie niemals auftauchen wird. Aber die Zeiträume, die unterscheiden sich gewaltig. Von in 4 Jahren bis in 60 Jahren, lauten die momentan. Und wir können uns mit diesem Gedanken auf jeden Fall schon mal beschäftigen. Was würden wir denn tun, wenn künstliche Intelligenz auftritt, die ganz autonom entscheidet, auch vielleicht über uns entscheidet?
Darüber möchte ich gerne auch noch später mit Ihnen sprechen. Jetzt würde mich aber noch mal ganz konkret interessieren, das Beispiel dieses Harry Potter Fan-Romans. Haben Sie den gelesen? Also könnte man es glauben?
Man könnte glauben, dass Fans mit sehr, sehr wenig Stilgefühl es geschrieben haben. Ich habe reingelesen und das Spannende ist, man sieht genau, wie die KI gearbeitet hat. Es sind so ganz typische Harry Potter Begrifflichkeiten drin. Auch die Leute und die Themen sind sehr Harry Potterisch. Der Satzbau ist natürlich auch korrekt, das ist korrektes Englisch, aber es sind ganz viele absurde Ideen drin und absurde Beispiele, die so J.K. Rowling oder auch ein Fan nie schreiben würde. Also man merkt schon, dass es komisch ist, aber es klingt verdammt Harry Potterisch.
Und es entsteht sogar eine Handlung, die von A nach B führt.
Es entsteht eine Handlung, die von A nach B führt. Es gibt ja auch KI zum Beispiel, die Gedichte schreibt, die Shakespeare nachahmt. Und da ist es sehr, sehr viel schwieriger als bei so einem Harry Potter Roman, wo sie auch wirklich eine gute und glaubwürdige Geschichte brauchen. Da ist es sehr viel schwieriger, dann entscheiden zu können, zum Beispiel, welches von zwei Gedichten, die man vor sich liegen hat, ist von KI und welches ist von Shakespeare geschrieben.
Wer braucht noch Rembrandt und Shakespeare, wenn es künstliche Intelligenz gibt? So könnte man das bis hierhin mal zusammenfassen. Unser Thema heute in SWR 2 Tandem mit Holger Volland. Der nächste Titel, da sind wir auch ganz nah dran am Thema, kommt von Sean Stevens und der schrieb an einen Dear Mr. Supercomputer. Ein Lied über den lieben Herrn Supercomputer vom US-Amerikaner Sean Stevens. Wahrscheinlich noch handgemachte Musik, hoffen wir es jedenfalls mal. Unser Thema ist künstliche Intelligenz, ihre Chancen, ihre Gefahren. Und unser Studiogast ist Holger Volland, Autor des Buchs Die Macht der Maschinen. Herr Volland, gibt es denn künstliche Intelligenz? Sie haben jetzt schon einige kritische, wie ich finde, Beispiele genannt, vor der Sie jetzt ganz konkret Angst haben. Wo Sie sagen, das wollen Sie auf keinen Fall.
Also ich finde momentan am aufsehenerregendsten tatsächlich, was in Social Media passiert. Dazu muss man wissen, dass da zwei Komponenten zusammenkommen. Also wenn wir soziale Medien wie Facebook oder Instagram uns ansehen, dann ist die eine Komponente, dass wir alle in den letzten Jahren sehr, sehr freigebig damit waren, welche Daten und Informationen und Bilder wir über unser Leben geteilt haben. Erst diese Datenmenge, diese Datenflut, diese Milliarden von Bildern in Instagram zum Beispiel ermöglichen es überhaupt, künstliche Intelligenz zu trainieren. Denn für dieses Training brauchen sie eben diese riesigen Datenschätze. Also das ist der eine Teil, dass wir selbst Social Media gefüttert haben mit diesen Daten. Und der andere Bestandteil ist, dass die Technologie mittlerweile so weit ist und auch so schnell ist, dass zum Beispiel sogenannte Deep Neural Networks, also neuronale Netze, die besonders leistungsfähig sind, sehr, sehr viele Entdeckungen in diesen Daten machen können. Also sie können einen Algorithmus oder ein Set von Algorithmen so trainieren, zum Beispiel in Instagram-Bildern Merkmale zu entdecken nach psychischen Krankheiten. Und am Ende kommt dann ein Ergebnis raus, das sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von x Prozent sind alle Nutzer, die in dieser Art und Weise ihre Bilder posten, eben psychisch krank oder haben vielleicht sogar die eine oder andere ganz konkrete psychische Erkrankung wie eine Depression. Sowas ist durchaus möglich, also solche Merkmale findet man in solchen Datenschätzen und wir selbst haben immer noch nicht gelernt, diese Datenschätze selber in den Griff zu bekommen.
Wie könnten wir sie denn in den Griff bekommen? Also Sie haben vorhin zum Beispiel auch gesagt, Sie sind zum Hauptstadtstudio in Berlin von der ARD gelaufen, haben erstmal schön ein Selfie gemacht und haben das bei Facebook hochgeladen. Damit haben Sie doch schon wieder ordentlich für Futter gesorgt.
Ja, ich habe gesagt, ich hätte es vielleicht, wenn ich es bei Facebook hochgeladen hätte.
Haben Sie nicht. Gar nicht.
Nein, aber also ich poste auch das eine oder andere bei Facebook. So ist es nicht. Bin da nicht allzu vegan quasi, was meine Daten angeht. Ja, ich nutze es selbst auch. Ich tue es aber mit deutlich mehr Respekt und auch Angst als früher. Also ich habe zum Beispiel meinen Instagram-Account abgestellt und die Daten gelöscht, hoffentlich, weil mir das tatsächlich momentan ein noch zu großes Risiko ist. Also, Sie haben gefragt, was kann man denn tun? Ich als Nutzer kann sehr vorsichtig sein mit meinen Daten, die ich hochlade. Wir als Gemeinschaft, wir als Staat können uns überlegen, welche Gesetze wir schaffen, die Nutzerdaten schützen, die aber auch zum Beispiel Nutzer davor schützen, was auf Basis ihrer Daten über sie entdeckt werden kann. Dass solche Entdeckungen auf Basis von Daten nicht einfach nur den Unternehmen gehören und dass der Nutzer gar nichts mitbekommt davon. Mhm. Das sind jetzt einfach mal zwei ganz konkrete Dinge, die wir tun können und die ja auch momentan schon in Arbeit sind.
Lassen Sie uns nochmal über die Auswertung von Daten sprechen. Sie hatten gerade schon das Beispiel psychische Erkrankungen. Das wird interessant sein für Arbeitgeber, denke ich mir mal. Mhm. Aber es gibt ja wirklich schon ganz ausufernde Formen, auch in Staaten, die nicht demokratisch sind. Also denken Sie an China.
Ne? Klar.
Ich glaube, da werden Menschen komplett überwacht und dann ja sogar, da gibt es so ein Punktesystem.
Ne? Ja. Also in China gibt es momentan eine Entwicklung, die sehr bedenklich ist. Der chinesische Staat hat Zugriff auf alle Daten, die in China befindliche Bürger oder auch Reisende natürlich hinterlassen. Es gibt wenige große chinesische Technologiefirmen, über deren Plattformen so ziemlich alles läuft. Und der Staat hat Zugriff auf alles. Der chinesische Staat entwickelt momentan ein Rating-System und er benotet seine Bürger und zwar von der Wiege bis zur Bahre. Und man bekommt einen Score, einen Punktestand dafür, wie man sich verhält.
Also ob man ein guter Bürger ist sozusagen.
Ob man ein guter Bürger ist. Und das Problem dabei ist, dass natürlich der Staat entscheidet, was ein guter Bürger ist. Ne? Also wenn ich zum Beispiel demonstriere und sage, scheiß Politik, dann bin ich definitiv ein schlechter Bürger. Wenn ich meinen Nachbarn nicht dabei helfe, ihren Umzug zu machen, bin ich auch ein schlechter Bürger. Gut, das wäre nach unseren Maßstäben auch in Deutschland ein schlechter Bürger, aber wir würden nicht dafür benotet.
Zumindest ein schlechter Nachbar.
Ein schlechter Nachbar. Und Das Problematische ist nicht nur die Benotung, sondern die Folgen dieser Benotung. Also, da sind momentan einige Dinge im Gespräch, zum Beispiel, dass Menschen mit einem niedrigen Punktewert in bestimmte Züge, also in die Schnellzüge, nicht mehr steigen dürfen, dass sie nicht mehr fliegen dürfen, dass sie Probleme haben, in bestimmten sehr guten Wohngegenden überhaupt eine Wohnung zu finden. Und so nimmt der Staat natürlich immer mehr Einfluss auf das Verhalten seiner Bürger und sorgt dafür, dass sich die Bürger selbst zensieren und dass sie permanent bei allem, was sie so tun, online wie auch offline, immer versuchen, ein guter Bürger zu sein. Und das ist natürlich vollkommen fern von unserem Freiheitsbegriff, den wir haben.
Ich gehe mal davon aus, dass Ihre Mutter Ihnen, oder vielleicht haben Sie es in der Schule gelesen, damals auch 1984 in die Hand gedrückt hat.
Ach, klar, natürlich. Sowohl die Schule als auch die Mutter. Und wir sind in einigen Staaten gar nicht so weit weg von solchen Utopien.
Es ist ja nicht nur so, dass KI in diesem Fall negative Folgen hat, was Gesellschaft betrifft oder Politik, sondern es gibt auch wirtschaftliche Folgen. Ne? Also wenn Börsencomputer in Nanosekunden wirklich Milliardenwerte an- und abwickeln können, was es ja schon gibt, das hat auch mit KI zu tun, oder?
Das hat auch mit KI zu tun. Auch solche Entscheidungen werden immer häufiger natürlich von KI getroffen. Was die Börsencomputer angeht, fürchte ich, haben wir jetzt schon einen Zustand, der hochproblematisch ist. Also wenn Sie sich angucken, dass Firmen ihren Sitz oder den Sitz der Handelscomputer wenige hundert Meter von den Börsen ansiedeln, weil trotz Glasfaserkabeln, die ja wirklich die schnellste Datenverbindung sind, die wir überhaupt haben, trotz dieser Glasfaserkabel macht es immer noch einen Unterschied, ob ich 300 Meter von der Börse entfernt bin oder 30 Kilometer. Das sind so kleinste Zeiteinheiten, in denen in diesem Fall künstliche Intelligenz oder in den Algorithmen Handel treiben können, dass eben diese paar Meter auch einen Vorteil bedeuten. Und wenn das schon so weit ist, dass es einen Unterschied macht, ob ein Glasfaserkabel 30 Kilometer oder 300 Meter lang ist, dann braucht man sich keine Illusionen darüber machen, wie ausgefeilt diese Systeme jetzt schon autonom Handel betreiben.
Also denn bei könnte diesen man
Geschwindigkeiten
sagen, ja,
kann ja kein Mensch mithalten.
Da kann kein Mensch mithalten. Ich würde mal sagen, es gibt viele Menschen, die jetzt den Börsenmakler oder Börsenhändler nicht gerade für eine schützenswerte Gattung halten, aber dennoch, da ist wenigstens noch die Möglichkeit des Scheiterns drin. Also sollten wir zumindest mal schon mal den digitalen Aktienhandel abschaffen? Wäre das ein Wunsch? Also für mich wäre es einer.
Ja, das ist eine sehr schwere Frage, denn vom digitalen Aktienhandel oder vom Aktienhandel generell hängt natürlich sehr viel ab. Das ist ein System, auf das wir uns eingestellt haben. Wir leben in einer Gesellschaft, die eben von Wachstum als Prämisse ausgeht in allen Bereichen. Und eins unserer Werkzeuge für dieses Wachstum ist der Aktienhandel natürlich. Der ist mittlerweile weltweit vernetzt und der ist weltweit maschinell gesteuert. Dass, wenn jetzt ein Land ausstiege, also angenommen, wir würden das in Deutschland verbieten, dann würde das wahrscheinlich den sofortigen Bankrott unserer sämtlichen sozialen Systeme bedeuten. Also das wäre eine Forderung, die politisch wahrscheinlich sehr, sehr schwer durchsetzbar wäre und die es erforderlich machen würde, dass weltweit alle Regierungen zusammenarbeiten. Und da sehe ich momentan eigentlich wenig Chancen.
Naja, das ist ja nicht nur bei den Aktien so. SWR 2 Tandem, bisher etwas düster Aussichten auf die KI, aber vielleicht, wenn sie nach der nächsten Musik noch etwas heller. Emotional Dance von Andrea Motis. Andrea Motis aus Spanien sang über ihren Emotional Dance. SWR 2 Tandem, die kreative Macht der Maschinen, ist heute unser Thema und unser Gast ist Holger Volland. Herr Volland, während die Musik lief, das haben die Hörer jetzt nicht mitbekommen, haben wir mal kurz nochmal gesprochen und sie sagten, oh je, jetzt sind wir aber echt in ein deprimierendes Fahrwasser geraten mit unserem Gespräch. Trotzdem, ich muss noch eine negative Frage stellen, bevor wir mal über die Chancen sprechen wollen. Kann künstliche Intelligenz dazu führen, dass wir nicht mehr scheitern wollen, dass wir uns nicht mehr zutrauen, auch mal scheitern zu können?
Absolut. Also es gibt momentan so viele tolle Werkzeuge, die teilweise auch wirklich gar nichts kosten, mit denen wir unsere persönlichen kreativen Ergüsse erweitern können. Es gibt Werkzeuge, mit denen wir alle besser malen, besser musizieren, besser was auch immer machen können. Und Das sind einerseits natürlich sehr nützliche und schöne und spannende Werkzeuge. Andererseits führt das natürlich auch dazu, dass man den leichten Weg nimmt. Dass man Kreativität verwechselt mit dem kreativen Ergebnis. Zu Kreativität selbst gehört das Scheitern, es gehört dazu, dass man Dinge mal einfach liegen lässt und drüber nachdenkt. Es gehört dazu, dass Dinge auch mal misslingen und man aus diesem Misslingen lernt. So funktioniert unser Gehirn. Je mehr wir es mit Tools zu tun haben, mit Werkzeugen zu tun haben, die uns suggerieren, dass wir damit perfekte Ergebnisse erreichen, desto mehr werden wir diese Werkzeuge natürlich auch nutzen wollen. Und dieses Nutzen wollen führt dann am Ende natürlich dazu, wenn alle perfekt sind, dann will natürlich da keiner mehr ausscheren, führt dazu, dass wir eine Kultur der Wahrscheinlichkeiten haben, eine berechnende Kultur des besten Ergebnisses. Und das könnte natürlich beim Einzelnen dazu führen, dass er hochdeprimiert ist, weil er es eben nicht schafft, das beste Ergebnis mit eigenen Kräften zu erzeugen. Es könnte insgesamt aber dazu führen, dass es so ein allgemeingültiges Bild gibt, das sich durchsetzt, zum Beispiel von Schönheit. Mhm. Und dieses allgemeine Bild dann natürlich auch einen Einfluss darauf hat, dass wir alle diesem Bild entsprechen wollen.
Dieser Mechanismus, der existiert ja auch schon durch Medien, also der, würde ich mal sagen, hat auch Mensch gemacht, schon immer existiert, aber es könnte sich dann noch beschleunigen. Es könnte noch,
ja, der bekommt jetzt einen Turbo, ne? Also es war für die meisten von uns relativ schwer, in die Gala zu kommen in den vergangenen 30 Jahren. Es ist für jeden von uns extrem einfach, in Social Media zu kommen. Und dieser Geschwindigkeitszuwachs, der kommt natürlich einerseits daher, dass die Werkzeuge sich enorm verbreiten, dass sie für nichts oder sehr wenig Geld für jeden verfügbar sind. Und andererseits natürlich auch dadurch, dass wir eine mediale Verbreitung von Inhalten haben, die in unsere Geschichte ihresgleichen sucht. Ne?
Absolut. Also denken Sie mal allein daran, wir beide hätten früher noch irgendwo hinfahren müssen, wenn wir auf dem Land gelebt haben, um irgendwie mal an eine Zeitung zu kommen oder an eine bunte Zeitschrift oder so. Ne? Jetzt trotzdem, lassen Sie uns mal über die positiven Seiten nochmal von künstlicher Intelligenz sprechen. Was wäre so Ihr größter Wunsch? Also ja, in welchen Bereichen KI was Gutes werden könnte?
Ich sehe momentan die größten Erfolge in KI in ganz wichtigen Bereichen, nämlich einerseits in der Medizin und andererseits in allen logistischen Bereichen. In der Medizin haben wir jetzt schon ein großes Wissen bei Algorithmen, zum Beispiel darüber, wie Hirnscans zu lesen sind oder wie Lungenkrebs auf MRT-Aufnahmen oder auf Röntgenaufnahmen in diesem Fall, glaube ich, zu erkennen ist. Und da ist KI sehr, sehr, sehr viel genauer als menschliche Experten zum Beispiel. Gleiches gilt für große Datensätze von Zuckerkranken oder von Bluthochdruckpatienten. Und durch Auswertung dieser monströsen Datensätze, die auch kein Mensch mehr leisten könnte natürlich, gibt es sehr viele Hinweise zukünftig von künstlicher Intelligenz darauf, wie zum Beispiel eine Änderung unseres Lebenswandels dazu beitragen kann, dass wir gesünder sind oder wie wir Medikamente besser auf uns eingestellt werden können. Also Medizin ist der eine Teil.
Mhm. Also wäre Ihre Hoffnung, KI macht uns gesünder?
KI macht uns gesünder, beziehungsweise KI sorgt dafür, dass Krankheiten schneller erkannt werden können und besser behandelt werden können.
Und der andere Teil?
Der andere Teil ist alles, was mit Logistik zu tun hat. Also KI sorgt ja jetzt schon für flüssigeren Verkehr, wenn sie uns in dem Moment, wo ein Stau vor uns auf unserer Route ist, eine Alternativroute vorschlägt und dafür sorgt, dass wir uns nicht auch hinten an diesen Stau dran stellen, ne? Es gibt weitere Bereiche wie zum Beispiel Lebensmittellogistik oder die Logistik von Energie oder die Logistik von was auch immer Sie sich vorstellen können. Wenn das alles durch künstliche Intelligenz besser gesteuert wird, dann sorgt es natürlich im besten Fall dafür, dass wir Energie sparen, dass wir Ressourcen sparen und damit auch unsere Umwelt schützen. Ja. Übrigens kann KI genauso wie es in einem Röntgenbild eine Krankheit erkennen kann, auch auf einem Übersichtsbild, zum Beispiel über dem Regenwald, erkennen, wenn dort etwas Unerlaubtes passiert und jemand zum Beispiel einen Bereich abholzt, den er nicht abholzen kann. Das heißt, auch hier kann KI helfen, unsere Welt besser zu machen.
Was geschieht denn eigentlich mit Technologieverweigerern? Also, das ist jetzt auch ein bisschen meine eigene Furcht. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe nicht mal ein Smartphone.
Ja, also sie schützen sich damit vor ein paar Dingen, aber sie schützen sich leider zum Beispiel nicht davor, dass sie im öffentlichen Raum von Sicherheitskameras entdeckt werden. Sie können sich der Technologie verweigern. Ja, meine Mutter zum Beispiel tut das auch in vielen Bereichen. Das hilft sicherlich, um sparsam mit den Daten umzugehen, die über sie existieren. Letztlich wird das aber nicht dazu führen, dass ihr Leben von künstlicher Intelligenz nicht beeinflusst wird.
Also es ist eigentlich schon zu spät. Aber es geht mir nicht nur um die Daten, sondern vielleicht auch, dass ich selber entscheiden kann. Also ich habe zum Beispiel auch kein Navi im Auto. Ich höre dann halt Verkehrsfunk und denke mir, na gut, fahre ich jetzt drumherum oder versuche ich es oder mache ich es nicht. Meine Entscheidung.
Ja, Herr Elsässer, da haben Sie dann vollkommene Autonomie beim Fahren, aber ich kann Ihnen sagen, Sie haben keine Autonomie mehr, wenn Sie zum Beispiel einen neuen Mietvertrag unterschreiben und jemand bei der Schufa eine Auskunft über Sie einholt. Denn diese Schufa-Auskunft wird auch berechnet von Algorithmen und der können und dürfen Sie sich ja leider nicht verweigern. Insofern sind die Verweigerungsfelder Ihres Lebens leider begrenzt. So leid es mir tut, Ihnen das zu sagen.
Gut, aber dann grüße ich an dieser Stelle ganz besonders Ihre Mutter.
Die wird sich freuen.
Chancen und Gefahren der künstlichen Intelligenz. Das war unser Thema heute in SWR 2 Tandem mit Holger Volland, dem Autor des Buchs Die kreative Macht der Maschinen. Herr Volland, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
Vielen Dank, Herr Elsässer. Mir hat es Spaß gemacht, obwohl wir traurige Themen hatten.
Schauen wir mal, wie es kommt, beziehungsweise hoffen wir mal, dass es doch nicht ganz so schlimm kommen wird. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Malwitz, in der Technik war Heike Reinhardt, die Musikauswahl hatte David Koch, am Mikrofon war Fabian Elsässer. Schönen Tag noch.